Friedemann Schulz von Thun. Miteinander reden 2. Stile, Werte und Persönlichkeitsentwicklung. Wir tun das ständig und trotzdem fällt es uns manchmal ziemlich schwer. Miteinander reden. Mit manchen Leuten verstehen wir uns auf Anhieb super. Mit anderen finden wir kaum eine gemeinsame Ebene. Warum? Und wie genau funktioniert das Miteinander reden eigentlich? Kommunikation kann viele Gestalten annehmen. Von unbeschwerten Plaudereien bis hin zu gefährlichen Missverständnissen. Wer sich mit Themen aus diesem riesigen Gebiet beschäftigt, kommt an der Arbeit des Wissenschaftlers Friedemann Schulz von Thun nicht vorbei. In den Blinks zum ersten Teil seiner Trilogie, die du auch in unserer Bibliothek findest, erfährst du, wie genau das Kommunikationsquadrat funktioniert und welche Auswirkungen die verschiedenen Kommunikationsebenen in unseren alltäglichen Gesprächen haben. In diesem lose daran anknüpfenden zweiten Teil geht es um die unterschiedlichen Kommunikationsstile, in denen wir unsere Botschaften verpacken. Du wirst erfahren, wer wann warum wie spricht und welche Auswirkungen verschiedene Kommunikationsstile auf dein Gegenüber haben. Blink Nummer 1. Kommunikationsstile haben 3 wesentliche Merkmale: die Botschaft, den sozialen Kontext und die dahinterliegenden Werte. Der Ton macht die Musik. Es kommt häufig nicht darauf an, was wir in einem bestimmten Moment sagen, sondern wie wir es tun. Wenn wir uns die verschiedenen Kommunikationsstile ansehen, stellen wir fest, dass dabei 8 Formen dominieren. Sie werden in den nächsten Blinks vorgestellt. Alle 8 Kommunikationsstile haben 3 grundlegende Merkmale, anhand derer wir sie unterscheiden und analysieren können. Das erste Merkmal ist die Botschaft. Schulz von Thun bezeichnet damit nicht nur das Gesagte. Die Botschaft beinhaltet alle 4 Ebenen des sogenannten Nachrichtenquadrats, das er im ersten Band seiner Reihe behandelt. Kurz zusammengefasst sind das der Sachinhalt, die Selbstkundgabe, mit der der Sprecher etwas über sich verrät, außerdem der Beziehungshinweis, mit dem der Sprecher zeigt, wie er zum Angesprochenen steht, und der Appell, also wozu der Sprecher den Angesprochenen mit seiner Botschaft veranlassen will. Eine entscheidende Rolle dabei, welchen Kommunikationsstil wir wählen, spielt auch das zweite Merkmal. Der soziale Kontext oder das System, in dem wir uns gerade bewegen. Meistens machen wir unseren Stil davon abhängig, mit wem wir sprechen und in welcher Beziehung wir uns zu diesen Menschen befinden. Wenn wir also zum Beispiel untersuchen, warum jemand beleidigt reagiert oder ein Gesicht zieht, müssen wir uns auch ansehen, wie sein Verhältnis zu den anderen Personen aussieht. Das dritte Merkmal, das bei unserer Wahl des Kommunikationsstils eine entscheidende Rolle spielt, ist das Wertesystem. Als Ergänzung des Kommunikationsquadrats hat Schulz von Thun dafür das Wertequadrat entwickelt. In diesem Modell stehen sich 2 Tugenden gegenüber, die im Gleichgewicht zueinander stehen müssen. Wenn der Fokus sich zu sehr auf eine der beiden Tugenden verlagert, führt dies zu unerwünschten Auswirkungen. Beim Tugendenpärchen Sparsamkeit und Großzügigkeit zum Beispiel führt eine Fokussierung auf nur eine der beiden Seiten zu Geiz bzw. zu Verschwendung. Das zeigt, wie wichtig es ist, eine gesunde Mitte zu finden. Das Wertequadrat hilft, die Absichten des Gegenübers in der Kommunikationssituation zu analysieren und dann angemessen darauf eingehen zu können. Jeder von uns kann auswählen, welchen Kommunikationsstil er benutzt. Meistens führen jedoch unsere Vergangenheit, unsere Stimmung und die aktuelle Situation dazu, dass wir uns unbewusst für einen Stil entscheiden, der vielleicht in diesem Moment nicht der geeignetste ist. Blink Nummer 2. Der bedürftige, abhängige Stil. Jeder braucht mal Hilfe, doch das sollte kein Dauerzustand sein. Es gibt Momente, in denen brauchen wir einfach eine starke Person an unserer Seite, die uns unterstützt und wieder aufbaut. In diesen Momenten verwenden wir gern den bedürftig, abhängigen Kommunikationsstil und daran ist auch nichts auszusetzen. Wenn wir diesen Stil zu unserem Standard machen, wird es jedoch schnell anstrengend. Bei einigen Menschen entwickelt sich schon sehr früh in der Kindheit ein Gefühl der dauerhaften Hilflosigkeit und Ohnmacht. Wenn ein Kind zum Beispiel von seiner Mutter überbehütet wird und nichts allein darf, wird es in diese Haltung getrieben und lernt auch tatsächlich nicht, seine Probleme alleine zu lösen. Später lässt sich das nicht mehr einfach so abschalten. Mit diesem Kommunikationsstil können wir zwar auf der Sachebene verschiedene Informationen transportieren, die 3 anderen Ebenen bleiben jedoch fast immer gleich. Die Selbstkundgabe lautet meistens: Ich schaffe das nicht alleine. Die Beziehungsbotschaft: Du kannst es besser als ich. Und der Appell: Hilf mir bitte. Es ist ziemlich effektiv, so zu kommunizieren, da das Gegenüber natürlich nicht als herzlos und egoistisch dastehen möchte und daher dem geäußerten Wunsch meistens nachkommt. Da dieser Stil so gut funktioniert, führt er häufig in einen Teufelskreis. Wenn in einer Partnerschaft zum Beispiel der eine Partner ständig bedürftig abhängig kommuniziert und der andere helfend, bestärken sich beide gegenseitig in ihrer Rolle und machen eine gleichberechtigte Partnerschaft damit unmöglich. Wer also merkt, dass er einen Hang zu diesem Stil hat, kann seine Hilfsappelle konkretisieren, um sich mehr Autonomie zu sichern. Es ist gut, jemanden um Hilfe zu bitten, wenn man nicht weiterkommt. Aber man sollte sich dabei nicht vollkommen abhängig von der anderen Person machen. Anstatt zu sagen, was mache ich bloß? Wie soll das nur weitergehen? Kann man ein Anliegen konkreter formulieren. Hast du eine Idee, wie ich Problem XY lösen könnte? Zeigt beispielsweise, dass man sich selbst schon Gedanken gemacht hat und auch selbst an einer Lösung arbeitet, anstatt nur passiv und hilflos zu leiden. Blink Nummer 3. Der helfende Stil. Der beste Unterstützer ist der, der sich distanzieren kann. Der helfende Stil ist die perfekte Ergänzung zum bedürftig abhängigen Stil. Wie Magnete ziehen sich Personen, die diese beiden Stile bevorzugt verwenden, gegenseitig an und gehen ihre vorgezeichnete Beziehung ein. Es ist schön, jemandem zu helfen. Doch es kann auch gefährlich werden, nämlich dann, wenn wir uns selbst aufgeben und vernachlässigen. Helfende Menschen strahlen Selbstbewusstsein aus und geben anderen das Gefühl, dass sie immer für sie da seien. Egal, über was sie gerade sprechen, die mitschwingende Botschaft auf den anderen drei Ebenen bleibt stets mehr oder weniger gleich. Die Selbstkundgabe lautet, ich bin stark und brauche niemanden. Die Beziehungsbotschaft, du brauchst meine Hilfe. Und der Appell, lass mich dein Retter sein. Der Tiefenpsychologe und Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer sieht aber, dass das Helfen oft nicht so selbstlos ist, wie es scheint. Er ist der Meinung, dass helfende Personen oft verwahrloste, hungrige Babys in sich haben, die sie zum Beispiel permanent an eine Vernachlässigung in ihrer Kindheit erinnern. Anderen zu helfen und sich um sie zu kümmern, ist für sie ein Weg, das innere Baby ruhig zu stellen. Besonders gut entfalten kann sich dieser Stil natürlich, wenn es eine oder mehrere abhängige oder bedürftige Personen im direkten Umfeld gibt. Auch für die Helfenden kann in einem solchen System ein Teufelskreis entstehen, nämlich dann, wenn ihre Hilfe nichts bringt und die abhängige Person weiterhin hilflos bleibt. Beide brauchen sich, um ihr Selbstbild aufrechtzuerhalten und können nichts an ihrer Situation ändern. Dann passiert es oft, dass beide mit der Zeit frustriert sind und wütend aufeinander werden. Wer dazu neigt, zu viel zu helfen, sollte lernen, seine Mitmenschen ruhig mal sich selbst zu überlassen. Spätestens wenn du merkst, dass du erschöpft bist und eigentlich selbst Erholung brauchst, ist es an der Zeit, hier die Notbremse zu ziehen. Dabei solltest du aber aufpassen, nicht zu schroff zu werden oder dich in einen Egozentriker zu verwandeln. Mit der Zeit wirst du aber sicher lernen, hier die richtige Balance zwischen Anteilnahme und Abgrenzung zu finden. Blink Nummer 4. Der selbstlose Stil. Helfer mit wenig Selbstbewusstsein müssen darauf achten, selbst nicht zu kurz zu kommen. Der sogenannte selbstlose Stil ist dem Helfenden sehr ähnlich. Auch hier geht es vor allem darum, den Mitmenschen etwas Gutes zu tun. Der Unterschied ist allerdings, dass helfende Menschen selbst gern möglichst souverän dastehen, während selbstlose Personen sich eher unterwürfig und aufopfernd verhalten. Menschen, die selbstlos kommunizieren, handeln nach dem Motto Harmonie um jeden Preis. Eine typische Aussage in diesem Stil ist zum Beispiel, tut mir leid für die blöde Frage, aber egal was der Sachinhalt ist, die Selbstkundgabe lautet hier, ich bin unwichtig. Die Beziehungsbotschaft, du bist wichtig. Und die Appellbotschaft meist etwas versteckt, sag, wie du mich haben willst. Dieser Kommunikationsstil kommt oft bei Menschen vor, die in ihrer Kindheit das Gefühl bekommen haben, nicht so wichtig zu sein und nur die zweite Geige zu spielen. Irgendwann haben sie dann angefangen, sich anzupassen und sich beliebt zu machen, um doch etwas Aufmerksamkeit zu bekommen. In einer Partnerschaft führt der selbstlose Kommunikationsstil schnell zu einem Ungleichgewicht. Der selbstbewusste Partner wird immer stärker und der selbstlose Partner unterwirft sich immer weiter, so dass auch hier ein Teufelskreis entsteht, Schließlich bestärken sich beide Partner in ihrer Kommunikation immer wieder in ihrer wahrgenommenen Großartigkeit bzw. Unwichtigkeit. Das kann eine Weile gut gehen, doch irgendwann wird sich der starke Partner nach einem gleichwertigen Gegenüber sehnen und von der Selbstentwertung des anderen genervt sein. Wenn du zum selbstlosen Kommunikationsstil neigst, solltest du dich auf dich und deinen eigenen Wert besinnen. Natürlich ist es gut, bescheiden und rücksichtsvoll zu sein, aber eben nicht zu sehr. Versuche öfter, Ich-Botschaften wie "Ich finde" oder "Ich denke" zu verwenden. Außerdem ist es wichtig, dass du lernst, Nein zu sagen und anderen auch einmal etwas abzuschlagen. Blink Nummer 5. Der aggressiv entwertende Stil. Andere niederzumachen ist eine gefährliche Angewohnheit, die wir nur mit Vorsicht einsetzen sollten. Wer den aggressiv entwertenden Stil verwendet, deckt damit die Schwächen seiner Gesprächspartner auf und versucht, sie dadurch herabzusetzen. Menschen, die diesen Stil verwenden, halten Angriff immer noch für die beste Verteidigung. Bei diesem Stil schwingt als Selbstkundgabe immer die Botschaft: Mir kann keiner was mit. Die Beziehungsbotschaft ist meistens: Du bist schuld. Und die Appellbotschaft lautet: Gib mir lieber recht. Personen, die diesen Stil bevorzugen, haben einen Schutzpanzer entwickelt, der sie vor der Angst, erniedrigt zu werden, schützt. Ein schlimmes Gefühl, das sie in ihrer Kindheit zu oft ertragen mussten. Selbstlose Menschen versuchen, sich die Anerkennung durch Aufopferung zu holen. Aggressive hingegen verlegen sich oft auf die Vorsorge und machen ihr Gegenüber herunter, um auf keinen Fall von ihm bedroht werden zu können. Psychoanalytiker führen einen solchen Kommunikationsstil auf ungelöste Konflikte mit den Eltern zurück, bei denen richtige Mini-Kriege in der Gegenwart fortgeführt werden. Mit dieser Vorgeschichte suchen sich aggressiv entwertende Personen teils bewusst, teils unbewusst Partner aus, die einen ähnlich aggressiven Stil bevorzugen. Dies geschieht in der Hoffnung, den Konflikt mit einem heilsameren Ende ausleben zu können. Auch hier droht allerdings wieder ein Teufelskreis, da sich beide Partner gegenseitig erniedrigen und anstacheln. Dabei ist der Übergang zwischen verbaler und physischer Gewalt leider oft fließend. Auch dieser Stil hat gute Seiten, denn er ermöglicht es uns zum Beispiel, andere mit ihren Fehlern zu konfrontieren und unsere eigene Meinung zu vertreten. Allerdings musst du, wenn du zu diesem Stil neigst, natürlich darauf achten, andere nicht zu ungerecht zu behandeln. Dabei hilft es, wenn du öfter von dir als von anderen sprichst. Anstatt "Du hast schon wieder nicht aufgeräumt", solltest du lieber sagen: "Ich würde mich freuen, wenn du öfter aufräumst." Es geht nicht darum, jeden Streit zu vermeiden. Es darf auch gerne emotional zugehen. Wichtig ist aber, dass wir das Thema danach noch einmal weniger emotionsgeladen miteinander besprechen. Wenn wir das vergessen, wird der Ärger nur heruntergeschluckt und es kommt bei der nächsten kritischen Situation wieder zum Vorschein. Blink Nummer 6. Der sich beweisende Stil. Wer ständig Bestätigung braucht, sollte lernen, auch mal nichts zu tun. Wer den aggressiv entwertenden Stil verwendet, bestätigt sich selbst mit der Aussage: Du bist nicht in Ordnung. Wer hingegen den sich beweisenden Stil bevorzugt, münzt das um in: Ich bin ziemlich toll. Für Menschen, die sehr häufig den beweisenden Stil wählen, ist die Bestätigung oft wie eine Droge, von der sie nicht genug bekommen können. Dabei lautet die Selbstkundgabe: Ich bin tadellos. Die Beziehungsbotschaft: Fälle ein positives Urteil über mich oder tritt mit mir in Konkurrenz. Und der Appell: Sag mir, wie toll ich bin. Ein Hang zu diesem Stil entsteht oft, wenn Kinder von ihren Eltern zu Höchstleistungen angespornt werden. Wer ständig "Du schaffst das nicht, was kannst du überhaupt" zu hören bekommt, macht sich irgendwann "Sieh mal, was ich schaffe, ich kann alles" zur Lebenseinstellung. Sich beweisende Personen brauchen soziale Beziehungen, die ihnen die ersehnte Bestätigung geben. Doch je mehr sie das Gefühl haben, wichtig und kompetent zu sein, desto wichtiger wird ihnen die ständige Bestätigung von außen, eben wie bei einer Sucht. Für die anderen ist das natürlich mit der Zeit ziemlich anstrengend. Dann häufen sich die Aussagen wie "Wir wissen ja, dass du der Größte bist." Und das Selbstkonzept der beweisenden Person beginnt zu bröckeln. Trotzdem an Bestätigung zu kommen, wird immer schwieriger und die Versuche dazu immer verzweifelter. Ein weiterer Teufelskreis. Es ist schön und wichtig, sich ab und an zu beweisen und zu zeigen, was man kann und dafür bewundert zu werden. Allerdings sollte es dabei um Inhalte und echte Herausforderungen gehen und nicht nur darum, den eigenen Wunsch nach Bestätigung zu erfüllen. Falls du bemerkst, dass du einen Hang zum sich beweisenden Stil hast, hilft es dir vielleicht ab und zu einmal nichts zu tun. So wirst du erfahren und lernen, dass Heldentaten und große Würfe eben die Ausnahme und nicht die Regel sind. Versuche zum Beispiel zu meditieren, um den ständigen Druck, etwas beweisen zu müssen, zu lindern. Bei einigen Managern löst das schon Nervosität und entzugsähnliche Symptome aus. Ein deutliches Zeichen, dass sie sich etwas zurücknehmen sollten. Blink Nummer 7. Der bestimmend kontrollierende Stil. Anderen zu helfen, funktioniert durch eine gute Beziehung besser als durch Kontrolle. Bei diesem Stil geht es darum, über alles und jeden zu bestimmen. Überraschungen und Ungewissheiten sind für Menschen, die diesen Stil bevorzugen, unerwünscht. Wir erkennen den bestimmend kontrollierenden Stil daran, dass die Sätze meistens in Kommandoform gesprochen werden. Dabei lautet die Selbstkundgabe: Ich weiß, was richtig ist. Die Beziehungsbotschaft: Du machst das falsch und brauchst meine Hilfe. Und der Appell: Es wird so gemacht, wie ich es sage. Wie kommt jemand zu diesem Stil? Meistens steckt schlicht die Angst vor Kontrollverlust dahinter. Auch hier sind die Ursachen oft in der Kindheit zu finden. Jeder Mensch lernt irgendwann, sich selbst unter Kontrolle zu halten und nicht mehr jedem Impuls nachzugehen. Wann hast du dich das letzte Mal heulend auf den Boden geworfen, wenn es zum Nachtisch kein Eis gab? Das ist vermutlich ein paar Jahre her. Wenn so ein Kontrollverlust in der Kindheit von den Eltern zu hart bestraft wird, bekommt das Kind Angst davor. Irgendwann beginnt es, so viele Aspekte seiner Welt wie möglich zu kontrollieren. Dabei reproduziert sich dieses System leider gern selbst. Wer zum Beispiel selbst schon ein Kontrollfreak ist, wird auch bei seinen Kindern gut aufpassen, dass sie stets die Kontenance bewahren und läuft damit Gefahr, selbst wieder kleine Kontrollfreaks heranzuziehen. Eine gute Methode, um ein übersteigertes Kontrollbedürfnis im Zaum zu halten und stattdessen die Menschen im eigenen Umfeld zu unterstützen, ist das Erlernen einer sogenannten non-direktiven Gesprächsführung. Das bedeutet, einer Person zu helfen, indem wir zeigen, wie sie ihren eigenen inneren Kompass verwendet, um ein Problem zu lösen. Entscheidend ist dabei, dass der Helfende selbst keine guten Ratschläge oder Empfehlungen gibt, obwohl er bestimmt wie immer genau weiß, was zu tun ist. Auf diese Weise funktionieren übrigens auch Coachings und Therapien. Es geht nicht darum, durch irgendeine Behandlung das Verhalten des Klienten zu verändern. Stattdessen ist es die therapeutische Beziehung selbst und die individuelle Auseinandersetzung mit dem Ratsuchenden, die den Nährboden für eine positive Entwicklung bietet. Blink Nummer 8. Der sich distanzierende Stil. Wenn wir andere Menschen nicht an uns heranlassen, können wir gewisse Probleme nicht lösen. Wer distanzierend kommuniziert, versucht dabei, niemanden zu nah an sich herankommen zu lassen. Diese Menschen schaffen meistens auch gern körperliche Distanz dadurch, dass sie sich zum Beispiel hinter einem großen Konferenztisch verschanzen und lieber eine E-Mail schreiben, als jemanden persönlich zu treffen. Psychologisch distanzieren sie sich durch eine förmliche und unpersönliche Art zu reden. Dabei lautet die Selbstkundgabe: Was in mir vorgeht, tut nichts zur Sache. Die Beziehungsbotschaft: Du bist mir zu emotional und unüberlegt. Und der Appell eindeutig: Bleib auf Abstand. Dahinter steckt sehr oft nur die Angst, von anderen abhängig zu sein. Wer sich distanziert, muss niemandem danken, keinen nach seiner Meinung fragen und mit niemandem Kompromisse eingehen. Wir treffen diesen Kommunikationsstil häufig in Liebesbeziehungen, in denen die erste Verliebtheit vorbei ist. Einer der Partner möchte gerne wieder mehr Zeit für sich verbringen und andere Leute treffen und verlegt sich auf diesen Stil, um den Partner auf Distanz zu halten. Hier wird dann deutlich, wie dynamisch und flexibel wir die unterschiedlichen Stile einsetzen. Denn wenn der andere seinen Umgang auch ändert und sich tatsächlich zurückzieht, besteht kein Grund mehr, sich abzugrenzen. Und derjenige, der zuerst noch alleine sein wollte, wird jetzt plötzlich anhänglich. So kann sich eine Beziehung durch ein ganzes Spektrum von Kommunikationsstilen bewegen. Der distanzierende Stil hat allerdings auch einen Haken. Wenn wir eine andere Person auf Abstand halten, kann sie gar nicht wissen, was das eigentliche Problem ist. Mit ein wenig Glück errät das Gegenüber, was eigentlich los ist, aber darauf können wir uns nicht verlassen. Wer also häufig distanzierend kommuniziert, sollte versuchen, offen über die eigenen Sorgen und Bedürfnisse zu sprechen. Falls das zu schwierig ist, gibt es spezielle Kommunikationstrainings, in denen geübt wird, sich anderen Menschen gegenüber zu öffnen. Blink Nummer 9. Der mitteilungsfreudig dramatisierende Stil. Manchmal ist Schweigen doch Gold. Die Stile, die wir bisher kennengelernt haben, verraten alle nicht allzu viel über die inneren Vorgänge des Sprechenden. Beim mitteilungsfreudig dramatisierenden Stil sieht das ganz anders aus. Menschen, die diesen Stil bevorzugen, stürzen sich bereitwillig in Menschenmengen, um sie mit unglaublichen Geschichten über sich selbst, ihren Alltag und ihre Gefühlswelt zu erheitern. Ein wenig ähneln die drei Kommunikationsebenen hier dem sich beweisenden Typen. Die Selbstbotschaft lautet: Schaut her, was für ein toller Typ ich bin. Die Beziehungsbotschaft: Du bist mir ein willkommenes, aber austauschbares Publikum. Und der Appell: Schenkt mir Aufmerksamkeit. Was dahinter steckt, können wir uns schon denken. Das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und die Angst, unbemerkt und unwichtig zu sein. Interessant ist, dass solche Quasselstrippen eigentlich mit sich selbst sprechen und nicht mit ihrem Publikum. Sie dramatisieren gerne Nebenschauplätze, um sich von ihren eigenen inneren Konflikten oder Problemen abzulenken. Daher tritt dieser Stil auch häufig in Partnerschaften auf, in denen der eine Partner eher distanziert und zurückhaltend ist. Dieser introvertierte Part hofft dann, dass der mitteilungsfreudige Part mehr Leben in die Bude bringt und hängt gespannt an seinen Lippen. Mit der Zeit geht ihm das Schauspiel aber auf die Nerven und er wünscht sich mehr Kontakt mit der Person hinter der publikumswirksamen Maske. Er beginnt sich zu distanzieren, der andere reagiert darauf mit noch mehr Drama und Schauspiel. Und schon wieder befinden sich die beiden in einem Teufelskreis. Wenn du zur mitteilungsfreudigen Kommunikation neigst, solltest du dich an den uralten Spruch »Reden ist Silber, Schweigen ist Gold« halten. Natürlich ist es gut, sich mitzuteilen, denn dadurch kannst du dich einbringen und machst viele Situationen viel entspannter als andere Gesprächstypen. Um nicht nervtötend oder geschwätzig zu sein, solltest du allerdings ab und an bewusst schweigen. Warte zum Beispiel ab, bis sich eine Gesprächspause ergibt, bis du das nächste Mal etwas sagst. Oder zähle auch gern einmal bis 10 und überlege dir in dieser Zeit genau, was du eigentlich sagen möchtest. Danke, dass du dir die Blinks zu Miteinander reden 2 von Friedemann Schulz von Thun angehört hast. Wichtig aus diesem Buch mitzunehmen ist: Es gibt unterschiedliche Kommunikationsstile, die jeder von uns beherrscht. Aufgrund unserer Persönlichkeit neigen wir jedoch oft zu einem bestimmten Stil, der aber nicht immer passend für die aktuelle Situation ist. Wer die verschiedenen Stile kennt und sich ihrer bewusst ist, kann sie so einsetzen, dass er immer zur richtigen Zeit den richtigen Ton trifft. Noch etwas. Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks eigentlich gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit Miteinander reden 2 als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.